Herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coachingmarkt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ich sehe Lena vor mir. Ich kann sie sehen, ihr leider nicht. Ihr könnt sie dafür aber hören. Und nachdem wir tatsächlich technische Turbulenzen überstanden haben, freuen wir uns sehr auf die aktuelle Folge und sind gespannt auf das Gespräch. Die technischen Turbulenzen könnten eventuell etwas mit deinem aktuellen Aufenthaltsort zu tun haben. Das wäre eine Hypothese. Lena, wer bist du und wo sitzt du und was machst du so?
Okay, das waren drei Fragen auf einmal. Ich fange mal an los. Mit, woran könnte die Technik gelegen, also dran gehapert haben. Genau, in diesem Falle durfte der Ton einmal das Mittelmeer überqueren. Es sind nur 2,5 Flugstunden, von daher gar nicht so weit weg bis nach Tunesien, wo ich gerade sitze. Aber es ist Tunesien. Doch auch ein bisschen eine andere Welt, angefangen schon beim Wetter. Wir sind schon im Frühling, ihr seid noch im Winter, gerade im Februar.
Ja.
Ich wohne zum Teil in Tunesien, in Tunis und zum Teil in Marburg, in Hessen. Und jetzt aber bin ich eben gerade, also ne, Winter ist immer schöner in Tunis, wie gesagt, wo der das Winter schon gemein. Der Frühling ist. Ja, ich war aber auch letztes Wochenende in Paris, wo ich echt nochmal so 5 Tage lang ohne jeden Sonnenstrahl erleben durfte und habe nochmal gedacht, ja, es macht wirklich einen großen Unterschied und es macht für mich total Sinn, diese Zeit dann eher in Tunesien zu verbringen.
Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Gratuliere zu dieser Entscheidung.
Danke.
Ja, bitte. Vielleicht magst du uns was zu deinen beruflichen Welten verraten. Also wir haben ja hier unsere systemisch angehauchten Kollegen und Kolleginnen eingeladen. Im Ursprung bist du, glaube ich, Psychologin, wenn ich mich richtig erinnere. Und du genau. machst irgendwas mit systemisch. Erzähl mal.
Genau. Ich bin im Ursprung Psychologin, hast du ganz richtig in Erinnerung. Und habe dann längere Zeit in unterschiedlichen Berufen, aber immer so Überschrift berufliche Reha gearbeitet. Und ehrlich gesagt dann meistens mit Menschen und ihren Situationen zu tun gehabt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn es körperliche oder psychische Erkrankungen gab und dann aufgrund dessen berufliche Biografien unterbrochen wurden, Neustarts gemacht werden mussten und es also einmal so richtig geruckelt hat im Leben. Und da ist für mich immer mehr so auch klar geworden, dass ich eigentlich nicht an diesem späten Punkt sozusagen einsetzen möchte, sondern wenn man sich das so anhört und die verschiedenen Schicksalsschläge immer mal wieder so mitbekommt, fällt eigentlich oft auf, dass das Prozesse sind, die sich so ziehen und entwickeln und dass es meistens Momente gegeben hätte, wenn da eine Intervention stattgefunden hätte zu einem früheren Zeitpunkt, wo Schlimmeres hätte verhindert werden können. Aber ja, sei es fehlendes Bewusstsein, sei es fehlende Therapiemöglichkeiten, was ja einfach echt ein riesengroßes Thema ist in Deutschland, die führen eben dann oftmals dazu, dass wir am Ende dann eher auch aus psychologischer Sicht eben dann mit den Menschen in Kontakt kommen, wenn eben schon eine Erkrankung, irgendein Schicksalsschlag so reingeschlagen hat, dass es erstmal so ein bisschen darum geht, wieder so die Scherben zusammenzusetzen. Und das war aber eben das, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht langfristig machen, sondern mich interessiert eher dieser präventive Ansatz und zu gucken, wie kann man das Wissen, das es auch schon gibt, zugänglicher machen und die Menschen befähigen, in solchen Situationen, sei es sich entsprechende Hilfe zu holen oder auch selber zu intervenieren und das das Ruder sozusagen rumzureißen, um gar nicht erst psychische Erkrankungen beispielsweise so auszuprägen. Und dann ging es für mich weiter mit der Frage, wie will ich das denn machen? Und da stand ich nochmal an dem Punkt zwischen Therapie oder Coaching, was finde ich irgendwie besser? Aber wie gesagt, Coaching ist eben dann doch eben der Ansatz, der präventiver auch greifen kann, also frühzeitiger auch greifen kann. Und ich hatte gute Erfahrungen gemacht mit einer systemischen Supervisorin in einem meiner Arbeitskontexte. Und von daher war das dann auch für mich klar, dass es eben eine systemische Coaching-Ausbildung sein soll. Und genau, so bin ich zum systemischen Coaching gekommen und habe natürlich Psychologenkrankheit, viele Interessen, viele Fortbildungen, noch ganz viel rechts und links gemacht. Also eine Resilienz-Coach-Ausbildung, eine Trainerausbildung, ganz früher auch mal eine Mediatoren-Ausbildung. Habe ich was vergessen? Interkulturelle Trainerausbildung ist kürzlich noch hinzugekommen. Also das Lernen hört nie auf, macht Spaß und so ergibt sich ein bunter Blumenstrauß. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, deine Frage beantwortet. Wie bin ich dazu gekommen? Du hattest aber noch eine dritte Frage gestellt.
Alles gut. Ich versuche ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen Übersetzerin zwischen uns und oder auch euch und den Zuhörenden zu sein. Und du hast nebenbei gerade gesagt, du bist über die Arbeit mit einer systemischen Supervisorin in den Kontakt gekommen. Kannst du vielleicht kurz ausführen, was ist eine systemische Supervisorin oder allgemein eine Supervisorin? Vielleicht kennen einige das nicht in der Form.
Nagel mich jetzt auf keine druckreife Definition.
Nein, natürlich nicht.
Also Supervision bedeutet ja, die berufliche Tätigkeit zu reflektieren. Und wie gesagt, ich habe im Bereich berufliche Reha gearbeitet und da eben dann auch viel im Team gearbeitet. Und dann ging es eben darum zu gucken, wie wir auch mit den Klienten, die wir da hatten, zusammengearbeitet haben, wie unsere Arbeitsprozesse ineinander gegriffen haben, welche Wahrnehmung Person 1 von dem Klienten hatte oder eben auch Person 2, wie wir uns da gut verzahnen können, uns abstimmen können, voneinander lernen können, also diese Arbeitsprozesse zu reflektieren und gegebenenfalls auch besser abzustimmen. Und das Systemische daran war, dass zum Beispiel es eben nie darum ging zu sagen, das ist irgendwie richtig, wie Person A das macht und Person B sollte das doch bitte auch so machen. Oder da ist was jetzt wirklich schiefgelaufen und so sollte es richtig sein. Also diese Bewertungen und diese Klassifizierungen haben da überhaupt nicht stattgefunden, sondern es ging ganz viel auch in unserer Zusammenarbeit im Team um Dynamiken, um Muster, es ist beispielsweise immer Person A, die den Erstkontakt herstellt. Und was bedeutet das für Person B, wenn sie erst zum späteren Zeitpunkt hinzutritt? Wie ergeben sich solche Dynamiken? Was heißt das für die weitere Zusammenarbeit? Zum Beispiel, dass dann Person A sagt, ja, die Leute rufen immer nur mich an und ich bin immer die Ansprechpartnerin. Und Person B sagt, ja, ich würde aber auch gerne mal. So, und das eben als so eine Interaktion, als ein Muster zu reflektieren, ohne jetzt zu sagen, da hat Person A einen Fehler gemacht und Person B sollte das aber eben entsprechend anders machen, sondern eher auf dieses Geflecht und auf die Dynamiken drauf zu schauen. War so ein systemischer Ansatz, den ich da kennengelernt habe und der mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen hat.
Ja, cool. Vielen Dank für die spontanen Ausführungen zur systemischen Supervision. Und tatsächlich bin ich auch ein großer Fan davon. Manchmal nenne ich das Teamreflexion. Manchmal ist es ja auch eine Art Fallarbeit, die man dort halt betreibt. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass in unserer Arbeitswelt auch weg vom sozialen Kontext hin zu allen wirtschaftlichen Umfeldern halt mehr von oben auf die Tätigkeiten, auf das Miteinander geschaut wird. Weil für mich wäre das auch ein präventiver Ansatz, der halt Konflikten
absolut
vorbeugt, ne? Und Stress vielleicht auch vorbeugt, so in dieser Richtung.
Ja, absolut. Wobei ich schon denke, dass es das auch gibt. Es heißt halt dann nicht Supervision. Es ist dann vielleicht eher so etwas wie Teamentwicklung, ne? Wo halt dann nochmal geschaut wird, ja, wer hat eigentlich welche Rolle gerade inne, wie laufen Kommunikationsprozesse, was kann man da eben auch nochmal verändern, wie werden bestimmte Situationen wahrgenommen, wie haben wir ein Projekt bearbeitet, was ist gut gelaufen, was hätten wir anders machen können für die Zukunft, was sind die Learnings, also da sind ja Aspekte einer Supervision auch mit drin. Es ist natürlich nicht ganz das Gleiche und du sprichst natürlich auch den Punkt an, dass es das natürlich auch noch nicht, also in Gänze überall gibt, sondern das ist noch ausbaufähig und standardisierbarer. Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
Ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich mag nochmal darauf Bezug nehmen, was du uns von deinem Profil erzählt hast, beziehungsweise auch von dem, ich sag mal, Weiterbildungsrausch gerade eben. Das ist, glaube ich, sehr typisch für unsere systemische Community im Allgemeinen. Das merken wir auch immer, wenn wir uns halt in den Runden treffen und kurz mal erzählen, was wir schon gemacht haben oder in welcher Ausbildung wir aktuell gerade stecken. Und meistens einen wir uns genau in diesem Punkt, dass wir eine große Neugierde haben und immer sehr, sehr daran interessiert sind, uns weiterzuentwickeln. Und ich finde ja auch diese gerade Weiterbildung im systemischen Bereich, die sind ja auch sehr speziell, weil du häufig ja nicht nur Impulse bekommst oder vielleicht Methoden gezeigt bekommst, wie du mit Klienten und Klientinnen arbeitest. Oftmals geht es ja auch um Haltung und gerne ja auch um die Selbstreflexion. Ich glaube, das macht es auch so besonders und so besonders spannend immer wieder, weil wir dadurch ja auch selber sehr, sehr viel lernen und unsere Persönlichkeit auch weiterentwickeln. Hast du das auch bisher so erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich mag den Begriff Weiterbildungsrausch. Das trifft. Ich finde mich da genau wieder und habe aber zum Beispiel eben auch aufgrund dieser Intensität gemerkt, dass ich jetzt letztes Jahr im Sommer auch so einen Punkt hatte, wo ich so müde war, wo ich so dachte, oh, das muss doch mal nicht zu einem Ende kommen, aber zumindest mal so eine Pause haben. Gerade genau wie du es angesprochen hast, dieses sich selber wieder reflektieren, sich selber wieder in Frage stellen, im Gehirn wieder neue Schubladen aufmachen, umräumen, umsortieren, eine neue Ordnung herstellen. Und ich liebe das. Das macht mir super viel Freude. Aber genau, das ist auch Arbeit an sich selbst. Das ist auch Anstrengung und ich finde ich auch legitim, auch so in der Selbstbetrachtung da auch mal zu sagen, so, oh, jetzt ist gerade so ein Punkt erreicht, da möchte ich einfach dieses System, diese Ordnung, die ich mir da selber zusammengebastelt habe, für die nächsten paar Monate mal ruhen lassen und dann darf wieder was Neues dazukommen, was wieder in Anführungsstrichen Chaos verursacht, weil es nämlich wieder dazu führt, dass ich alle Schubladen nochmal aufmache, ausräume, mich nochmal frage, sind sie richtig sortiert? Muss ich vielleicht noch einen neuen Schrank daneben stellen? Aber das macht es halt eben auch spannend. Ja.
Ja, gerade auch das Sprechen in Bildern, das merke ich jetzt bei dir, bei den Schubladen und auch bei deinem Schrank. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Typisches für uns. Wir denken oder arbeiten ja auch gerne mit Bildern und Metaphern. Freut mich, dass du das hier auch jetzt gerade zum Ausdruck bringst. Ich habe ja eine Lieblingsfrage für quasi unsere Podcast-Gespräche vorbereitet und ich vermute, du wirst dich an sie erinnern. Und zwar die, stell dir vor, wir bekommen Besuch vom Mars. Wie würdest du einem Marsbewohner, einer Marsbewohnerin deine Tätigkeit und die systemische Arbeit beschreiben? Also die Frage hat natürlich eine gute Absicht dahinter und zwar das so simpel wie möglich zu machen, weil ich oftmals immer wieder in meinem und in vielen Umfeldern erlebe, dass nicht ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Jetzt hast du es, glaube ich, schon ein bisschen beschrieben, dadurch, dass du erzählt hast, wie du quasi das auch erlebt hast mit der systemischen Supervision und gerade Perspektivwechsel und Co., aber dennoch vielleicht nochmal runtergebrochen und nochmal mehr vereinfacht. Wie erklären wir denn jetzt einem Marsbewohner, einer Marsbewohnerin, was systemisches Arbeiten ist? Liebe Lena, bitteschön.
Ja. Es hat mich sofort denken lassen an ein Blechschild, an ein selbstgemaltes Blechschild, was ich irgendwann mal in Marokko gefunden habe und gekauft habe, wo so verschiedene Berufsbilder dargestellt wurden. Unter anderem eben auch die Psychologe. Und da stehen sich einfach so zwei Menschen gegenüber und reden miteinander. Es steht so ganz viel bla bla bla. Und der eine ist aber so, oh, völlig das Gehirn ist am Blitzen und Blinken und anstrengend. Und ich glaube, so ungefähr sieht Coaching, Beratung, Therapie für einen Marsmenschen erstmal aus. Also es wird viel gesprochen und einer hat vielleicht ganz viele Fragezeichen und genau, wir haben eben gesagt, Schubladen, die sich neu sortieren. Also da arbeitet es total im Gehirn. Und ansonsten passiert vielleicht vom Äußeren draufschauen erstmal gar nicht unbedingt so viel. Gerade beim Coaching ist ja auch die Rede davon, das, was das Coaching ausmacht, ist nicht das, was in diesen 60 bis 90 Minuten passiert, sondern das sind die Denkanstöße und dann geht der Klient, die Klientin raus und ist eben in der Umsetzung gefordert, im wahren, echten Leben. Und dann kann man beim nächsten Mal sich wieder in diesem schönen, geschützten, netten Raum zusammensetzen und schauen, was hat sich denn verändert, was hat sich Neues ergeben, was sind die weiteren Ansatzpunkte. Genau, aber ja, da, wo es eben wirksam wird, ist außerhalb von dieser, wir stehen uns gegenüber oder sitzen uns gegenüber und tauschen bla 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 Worte aus. Ja, und was passiert eigentlich währenddessen in meinem Verständnis, passiert, um auch wieder in so ein Bild zu sprechen, dass jemand kommt mit einem Thema, mit einem Anliegen und ja, vielleicht sehr einen Leidensdruck hat, sehr eingeschränkt ist in dem Moment mit seiner oder ihrer Sichtweise, also so eine Blockade irgendwo hat, vielleicht ne, so vor einer Mauer steht, vor so einer Hürde steht und guckt so hoch und weiß gar nicht, was jetzt? Wie komme ich da jemals drüber? Was soll ich jetzt tun? Und steht mit der Nase direkt davor und das ganze Blickfeld ist eingenommen von dieser Mauer, von dieser Hürde. Und was wir dann als systemische Coaches machen, ist zu sagen, okay, versuch doch mal gedanklich ein paar Schritte zurückzugehen. Oder versuch doch mal, dich von rechts dieser Hürde anzunähern. Oder geh mal links rum. Oder stell dir vor, du wärst ein Adler und würdest von oben da drauf schauen. Wie sieht dann diese Hürde aus? Und wie würde der Adler damit umgehen? Und wie würdest du damit umgehen, wenn du die Hürde schon drei Schritte vorher mitbekommst? Und natürlich auch noch ganz andere Handlungsmöglichkeiten hast, anstelle, wenn du erst schon mit der Nasenspitze die Hürde berührend dastehst. Und ja, so die Perspektive zu verändern, den Blickwinkel zu erweitern und dadurch den Möglichkeitsraum zu vergrößern und im nächsten Schritt dann eben auch Handlungsalternativen dadurch anzuregen. Aber das ist dann wieder eher das, was außerhalb von diesem Kontext dann passiert. Das ist das, was wir an der Stelle tun.
Ganz schön, vielen Dank. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so, ich habe da ein Problem, also du hast eben gerade von der Blockade gesprochen und sagt, liebe Lena, mach, dass das Problem bitte weggeht. Ich brauche da mal ein paar Tipps. Wie würdest du denn darauf dann reagieren?
Ja, das ist die Sehnsucht in unserer hochkomplexen Welt nach einfachen Lösungen und Antworten. Am besten, genau, bei ChatGPT eingeben und tak, 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 vier Möglichkeiten und dann kann ich die super vielleicht Idee noch variierend ausprobieren. Ich muss nicht bei eins anfangen, ich kann auch bei drei anfangen, aber das ist alles, was ich mir noch an Komplexität selber antun muss. Ja, ich verstehe das menschlich, aber das ist halt in der Regel nicht wirklich von Erfolg gekrönt, wenn ich als die Person, die jetzt da eben diese Blockade hat, das mache, was andere sagen, was alle schon immer gemacht haben, sondern ja, es geht eher darum zu schauen, was ist denn jetzt mein individuell passender Weg darüber? Und das ist ja jedes Mal wieder unterschiedlich. Natürlich kann man sich Anregungen holen, dagegen ist nichts zu sagen. Da kann ich auch mal Tipps geben oder sagen, ich habe die und die Erfahrungswerte auch bei anderen mitbekommen, aber eher halt im Sinne von, das ist eine Möglichkeit von vielen und mein erster Ansatz, mein erster Impuls wäre immer, erstmal zu schauen, was kann denn die Person, die dieses Thema selbst jetzt gerade hat, an eigenen Vorstellungen generieren. auch einfach vor dem Hintergrund, dass ja jede Situation immer auch sehr individuell ist. Also die Hürde ist eine individuelle, die Lebenssituation ist individuell. Aber auch die Person, die es betrifft, hat ihre ganz eigenen Stärken und Kompetenzen, die sie da auch dann gut einbringen kann. Der eine ist irgendwie, weiß ich nicht, um in dem Bild zu bleiben, Hochsprung-Spezialist. Da ist die Hürde auch mit 2 Metern noch relativ klein. So, das ist überhaupt gar kein Ding. Die nächste Person sagt aber eher, nee, ich habe Angst vor Höhe. Also drüber springen ist keine Option. Ich müsste vielleicht eher schauen, keine Ahnung, kann ich mir ein Loch drunter herbuddeln? Also ja, die Ansätze sind ja aufgrund der Unterschiedlichkeit der Menschen und der Unterschiedlichkeit der Situationen immer wieder ganz, ganz anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Person selbst Ideen generiert und entwickelt, denn sie selbst kennt eben ihre Lebensumstände am allerbesten und kann am ehesten einschätzen, ob ja eine Lösungsalternative von Erfolg gekrönt ist oder eben gar nichts für sie ist.
Ja, danke. Danke für die Ausführung. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, das halt zu wissen, damit halt auch keine falsche Erwartung an so eine systemische Prozessbegleitung gerichtet wird. Natürlich kann man das an uns richten, aber wir würden es ja eh in einem Kennenlerngespräch oder ähnliches aufklären, wie wir arbeiten. Das ist ja meistens dann auch der Start, dass man kurz schaut, ne, was wünscht sich der oder diejenige, die zu uns kommt und wie gehen wir dann damit um und sind wir überhaupt die passende Person dafür und so weiter und so fort. Ich denke, das machst du genauso wie andere auch. Und dann halt auch zu sagen, okay, du kriegst jetzt hier von mir keine fertigen Lösungen, wie es übrigens gerne mal die, ich nenne sie jetzt wieder Pseudo-Coaches, ja auf gewissen Plattformen auch gerne verkaufen, dass man genau die Lösung für ein vermeintliches Problem hat und das am besten in irgendeinem Online-Kurs bereitstellt, den man dann buchen kann und innerhalb von ein paar Wochen ist die Lösung da. Du weißt, wie sehr ich mich immer über dieses Thema aufrege. Und das ist ja auch genau der Unterschied, ne? Ja, genau. Ich höre bei dir auch sofort einen Funken Emotionalität in der Stimme. Kann das sein oder ist das eine Interpretation, die nicht richtig ist?
Das ist eine sehr zutreffende Interpretation.
Das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal, oder? Bestimmt.
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das ja die Gemüter bewegt und auch erregt und auch völlig zu Recht. Denn genau, Coaching ist kein geschützter Begriff. Es kann sich erstmal jeder so nennen und dementsprechend gibt es auch eine ganze Menge schwarzer Schafe. Und ja, da ist es natürlich auch an uns immer wieder genau, aufzuklären, wie wir arbeiten, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, wo wir uns vernetzen, wo wir uns weiterbilden und wie wir unser Wissen auf dem aktuellen Stand halten.
Ja, danke. Mir geht gerade noch ein Punkt durch den Kopf, der so ein bisschen anschließt, einerseits an deine Biografie, die wir ja nur ganz grob umrissen bekommen haben, aber tatsächlich, ich denke gerade an die Psychologin, dann denke ich an den oder die systemische Coach und ich denke natürlich auch an den Menschen und das Ganze führt mich zu meiner nächsten Frage und zwar, was meinst du, würdest du dich selber als Systemikerin bezeichnen? Vielleicht auch mit diesen ganzen Hüten, die du oder die wir im Allgemeinen ja auch in uns tragen. Also würdest du sagen, ich bin Systemikerin? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
ja, ich bin jetzt keine Systemikerin im Sinne von, dass ich mich ganz viel mit Theorie beschäftige und dir da die ganze Historie wiedergeben könnte und so. Aber in der Haltung würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich auch als Systemikerin definiere. Und ja, es ist auch im Grunde so ein bisschen umgekehrt. Also ich habe nicht eine systemische Ausbildung gemacht und bin dann Systemikerin geworden, sondern ich habe für mich gemerkt, ich bringe ein gewisses Menschenbild mit. Der Grund, warum ich Psychologie studiert habe, war, weil ich neugierig war. Ich habe immer für mich wahrgenommen, Menschen sind so unterschiedlich und es gibt eine gewisse sozusagen Basisausstattung und trotzdem gibt es eben komplett unterschiedliche Lebensformen, Verhaltensweisen, Biografien. Und das hat mich neugierig gemacht, wie das eigentlich sein kann. Und das ist auch immer wieder das, was mich jetzt in meiner Arbeit auch so kitzelt. So dieses dahinter zu steigen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, um mitzubekommen, wie ticken die eigentlich, welche Glaubenssätze haben die, welche Verhaltensmuster haben die. Und das ist eben auch eine Haltung im systemischen Arbeiten, nämlich diese konstruktivistische Denkweise, dass eben der Mensch sich selber seine Wirklichkeit konstruiert und in diesem Denkrahmen, dass es immer auch sinnvoll ist. Also wir machen nichts, um uns selber zu schädigen. Es kann sein, dass dieses Verhalten irgendwann mal schädigend wird. Aber in der Regel geht es irgendwie auf etwas zurück, was mal total sinnvoll und gut war und einen gewissen Zweck erfüllt hat. Und dann hat sich das Leben weiterentwickelt und diese Art des Verhaltens hat seinen Daseinszweck, seinen ursprünglichen verloren, hat sich aber als Muster eingeschlichen und hat halt heute dann vielleicht eher nachteilige Effekte oder hat auch nachteilige Effekte für andere. Aber dieses davon auszugehen, dass der Mensch gute Absichten hat und innerhalb seines Lebens und Denk- und Handlungsrahmens agiert, der aber halt eben komplett unterschiedlich ist, je nachdem, welche Erfahrungen ich gemacht habe, welche Erziehung ich genossen habe, auch in welchem Land ich aufgewachsen bin. Also Kultur spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und diese Einzelkonstruktionen mitzubekommen und manchmal eben auch zu dekonstruieren, damit sie sich wieder neu und förderlicher für die Person zusammensetzen können. Das war etwas, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das, wo ich herkomme, was ich mitbringe und was im systemischen Arbeiten genau seinen Platz gefunden hat.
Ja, danke. Also ich habe auch gerade noch mal notiert, ne, dieser Ansatz oder diese Haltung, Probleme sind Lösungsversuche. Also Lösungsversuche eben, man hat halt versucht, sich eine Lösung für eine bestimmte Situation zu überlegen und stellt dann vielleicht im Nachhinein fest, oh, es war nicht die beste Lösung, es führt zu einem Folgeproblem und dann muss ich mal gucken, was ich tun kann.
Ja.
Und das deckt sich, finde ich, ganz gut mit deiner Formulierung der guten Absicht. Das ist auch übrigens auch immer meine Lieblingsfrage, die gute Absicht des Problems halt zu erkunden. Und da fällt mir ein Buch von Gunther Schmidt dazu ein, Liebesaffären zwischen Problem und Lösung. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee,
das ist so eines meiner liebsten Fachbücher aus dem Hypnosystemischen. Also nicht, dass ich eine hypnosystemische Ausbildung gemacht habe, aber das Buch ist halt gut. Behind the Scenes, Lena schreibt gerade auf und notiert sich anscheinend den Buchtipp.
Bei Buchtipps bin ich immer sofort zu haben.
Ja, es wundert mich gar nicht. Es kommt auch in die Shownotes, falls jemand anderes das nochmal lesen möchte, sehr gerne. Und ich finde, das ist eine so akzeptierende, so liebevolle Sichtweise auf Menschen und halt die Umstände, in denen sie leben, dass ja vielleicht auch genau dadurch dieses gute, wohlig, warme Gefühl entsteht. Und wenn wir in einem solchen Gefühl sind, dann können wir ja viel leichter vielleicht auch kreativ werden, andere Lösungen zu entwickeln. Und das mag ich so sehr an diesem Ansatz und auch der Haltung, die da so dahinter steckt.
Ja, und es hat ja auch wieder so was Entlastendes und Selbstwertstärkendes. Ne? Denn das ist auch etwas, was ich bei meinen Klienten und Klientinnen erlebe, dieses sich selber Vorwürfe machen, warum habe ich denn nicht? Und immer mache ich das falsch. Und da halt hinzugehen und zu sagen, ja, das ist das, wie es halt sich derzeit darstellt, aber ursprünglich war das eben eine sinnvolle Verhaltensweise und die hat dir 10, 15 Jahre lang sehr wohl gedient und dich bis dahin gebracht und ja, jetzt ist es eben an dir zu erkennen, das tust du schon, dass es nicht mehr angemessen ist und ja, es ist nicht einfach, es umzustellen, aber nur weil es heute nicht mehr passt, heißt es nicht, dass du es 10, 15 Jahre lang schlecht, falsch, doof gemacht hast. Es ist einfach nur jetzt der Punkt, was zu ändern.
Ja, das ist schön. Meinst du, seitdem du die systemische Weiterbildung gemacht hast, dass sich seitdem auch deine Beziehungen in irgendeiner Form verändert haben oder vielleicht auch der Blick auf andere Menschen, gar nicht nur unbedingt im Coaching-Kontext?
Also diese Neugierde, dieses verstehen wollen, was andere antreibt, warum sie sich wie verhalten, warum das für sie so stimmig ist. Wie gesagt, das war schon vorher da. Das hat sich nochmal verstärkt durch die systemische Weiterbildung und Sichtweise. Manchmal ist das auch ein bisschen anstrengend. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin nicht so sehr konfliktfreudig. Und es fällt mir manchmal schwer, auch in Konflikten so meinen Standpunkt mit aller Inbrust zu verteidigen. weil genau diese Empathie und dieses Verstehen wollen und dann vielleicht auch in Ansätzen verstehen, was bei meinem Gegenüber los ist, manchmal dazu führt, dass ich denke, ah, deswegen ist es so passiert, deswegen hat er sich so und so verhalten. Ja, jetzt verstehe ich das, jetzt macht es Sinn. Was nicht heißt, dass ich das gut heiße, aber dann ist halt schon so eine ganze Portion Wut irgendwie auch wieder verraucht. Und genau, deswegen ist es manchmal auch, also für mich auch durchaus im Zwischenmenschlichen, im Alltag gar nicht so einfach, wenn ich immer so im Verständnis bin und damit auch viel bei anderen bin und manchmal gar nicht so sehr bei mir. Also das hat es vielleicht noch mal so ein bisschen verstärkt. Das ist, denke ich, für mich auch noch mal so eine persönliche Weiterentwicklung, ne? So diese Balance da auch zu halten und zu sagen, okay, ich verstehe dich, aber nichtsdestotrotz Grenze und hier, so will ich nicht, machen wir nicht. Bei allem Verständnis. Ja, und ansonsten bin ich natürlich einfach auch Mensch. Und wenn gewisse Triggerpunkte gedrückt werden, dann bin ich auch einfach sauer, wütend und überlege, was hat denn der andere jetzt falsch gemacht? Und ich natürlich nicht. Also da kann ich mich auch nicht von freisprechen.
Wie schön. Eigentlich schön, ja. Oder? Hat was Lebendiges.
Ja, genau. Ja, also wäre auch irgendwie komisch. So, ich glaube, es würde auch vielerlei Beziehungen erschweren, wenn man jetzt nur noch so therapeutisch, coachmäßig daher sprechen würde im normalen zwischenmenschlichen Kontakt. Mit, glaube ich, auch das Gegenüber irgendwann denken so, hä, was ist jetzt hier gerade Phase? Habe ich dich gebucht heute? Nein, kannst du normal mit mir reden? Aber klar, eine gewisse Haltung schimmert nichtsdestotrotz auch durch. Also da, die kann ich natürlich nicht abstreifen und lasse sie in meinem Coaching-Raum liegen. Ja.
Ja, ich musste gerade an eine Situation denken. Es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich war gerade frisch aus der systemischen Beratungsausbildung raus oder in den letzten Zügen. Ich weiß nicht mehr genau, an welchem Punkt ich war. Und eine Freundin meinte zu mir, jetzt reicht's, es reicht. Du hast gar keinen Auftrag. Du hast keinen Auftrag. Mhm. Ich habe dich nicht um Unterstützung gebeten. Und ich war so in meinem Film drin, dass ich halt bei jedem Gespräch in meinem privaten Umfeld Anlass sah, um jetzt sämtliche Methodik, die ich nun in den letzten 2 Jahren gelernt habe, anzuwenden. Und dieses Feedback von außen war sehr wertvoll. Also ich bin ihr heute noch dankbar. Falls sie die Folge hört, ich glaube, sie weiß, wer gerade gemeint ist. Und ich finde, solches Feedback vom Umfeld zu bekommen, das sortiert dann vielleicht auch nochmal unser System, dass wir wissen, okay, wir sind Mensch, wir sind vielleicht auch Partner, Partnerin, wir haben unsere Emotionen, wir haben vielleicht auch unsere kleinen Baustellen in uns oder Themen, ne? Und treten halt nicht immer in dieser professionellen Rolle auf. Aber ich glaube schon, dass wir vielleicht auch unbewusst ganz schön viele Anteile haben, wenn wir länger systemisch arbeiten, die sich natürlich in andere Lebensbereiche übertragen haben. Und es muss ja nichts Schlechtes sein, so wie du das ja auch beschrieben hast. Es hat ja sehr viel Gutes mit sich, eben diesen liebevollen Blick und vielleicht dann das ein oder andere Mal halt auch die Grenze, so dass man halt sagt, naja, in der menschlichen Rolle hätte ich jetzt vielleicht mal eher, wäre ich mal meinen Impulsen nachgegangen, hätte auch mal was rausgelassen und hätte nicht immer alles unter Kontrolle behalten und mit vielen Worten halt versucht, es einzuordnen oder ähnliches.
Mhm. Ja, ist ja auch anstrengend, also immer so sich selber in Kontrolle zu haben und zu überblicken. Und darum geht's ja auch nicht. Also das ist ja nicht das systemische Denken, jetzt wirklich nur noch zu denken und alles, was so an Natur, an Gefühlen irgendwie da ist, überzuregulieren. Ich glaube, da würden wir auch dem Konzept entgegenlaufen. Aber vielleicht zu gucken, genau, was heißt das, wenn ich wütend bin? Muss ich jetzt dem anderen einfach auf die Rübe geben? Oder kann ich das verbal ausdrücken? Oder kann ich es vielleicht auch manchmal gar nicht ausdrücken? Aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Umgang mit unangenehmen Gefühlen und dann auch noch mit so einer kraftvollen Gefühl wie Wut. Das ist etwas, was ich gerade bei vielen von meinen Klientinnen, also Männer wie Frauen, erlebe, dass ja irgendwelche Dinge nicht so laufen und dann entwickelt sich so eine Wut, was auch immer ganz spannend ist, zu gucken, ja, ist es eigentlich eine Wut auf das Gegenüber oder hat es vielleicht auch sehr viel mit mir selber zu tun? Bin ich wütend, weil ich es habe dazu kommen lassen? Und dann gibt's ganz oft so diesen Impuls, ja, aber Wut, das gehört sich ja gesellschaftlich nicht. Man darf halt ja natürlich eben niemanden hauen, schlagen, wie auch immer, und im Arbeitskontext auch nicht rumbrüllen und also erstmal weg damit, runterschlucken, weg damit, das gehört hier nicht hin. Und ja, total fatal eigentlich auch, ne? Also zum einen dieses, das nicht wahrhaben wollen, obwohl da ja auch ganz viel Information drin steckt. Warum bin ich wütend? Welche Grenze wird da gerade überschritten? Welcher meiner Werte wird da vielleicht gerade verletzt? Kann unglaublich erhellend sein, sich damit zu beschäftigen. Und es ist halt eben auch einfach eine so kraftvolle Emotion, die mit so vielen komplexen Körpervorgängen und Adrenalinausstoß und all so etwas assoziiert ist. Wenn ich das nicht sein lassen darf und es einfach, naja, versuche wegzudrücken, dann brodelt das in mir. Und da halt zu sagen, okay, gut, ich habe verstanden, ich bin wütend und ich habe eine gewisse Haltung, ich habe eine gewisse Denkweise. Ich möchte niemanden verletzen, vielleicht auch nicht mit Worten, aber ich muss trotzdem in meiner Selbstführung jetzt was mit dieser Energie machen, die da in mir wirkt. Finde ich, gehört eben auch zu, ja, zum Thema Selbstführung, zum Thema aber auch systemische Haltung und zum Umgang mit unserem Menschsein im Ganzen und nicht nur mit Kognition.
Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, ne, also ich weiß nicht, vielleicht hast du gerade ein oder zwei Personen vor Augen, wie gehst du dann vor? Teilweise, glaube ich, hätte man das jetzt schon raushören können, aber vielleicht nochmal so ein bisschen plakativer. Also wenn jemand sagt, ich reg mich immer so auf oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich selbst nicht mehr kontrollieren. Was wären dann so deine ersten Ansätze, wie du mit dieser Person arbeitest? Weil wir haben ja gelernt, wir geben keine Ratschläge, wir geben keine Empfehlungen, sondern wir stellen ja Fragen und begleiten so einen Prozess in Richtung eigener Lösungskreation. Was machst du dann?
Ja, jetzt ist natürlich schon die Frage, wie sehr gehen wir in die Problemanalyse oder versuchen wir eher schon in Richtung Lösungsplaneten zu gehen? Das ist ja auch immer so, wo sich die Geister auch durchaus scheiden. Systemisches Arbeiten, systemisches Coaching geht ja davon aus, dass ich am Anfang eben versuche, mich erstmal ein Stück weit von diesem Problemdenken zu lösen und eher recht früh schon im Prozess gleich zu Beginn eine Art von Lösungszustand zu formulieren. Also ich will nicht mehr wütend sein, was willst du dann stattdessen? Von daher wäre erstmal ja der erste Schritt zu gucken, gibt es so einen Zielzustand, den wir da definieren können? Und dann unterscheiden sich die Systemiker an der Stelle durchaus auch, ob sie sagen, okay, ich gehe gar nicht mehr groß in das Problem rein oder halt eben doch. Und ja, ich mag schon ganz gerne immer noch so ein bisschen das Problem, das Thema beleuchten. Und von daher würde ich an der Stelle schon hingehen und sagen, okay, gut, dann schilder doch mal so eine typische Situation, in der du so wütend warst. Was war denn da los? Was war vorher passiert? Was passiert währenddessen? Wer ist anwesend? Wie geht's dir? Wie ist deine Umgebung? Gibt's irgendwelche Hinweisreize aus der Umgebung, die auch mit diesem Gefühl zu tun haben können? Wie reagierst du? Wie reagierst du im ersten Schritt, im zweiten Schritt? Was macht dein Körper währenddessen? Wo spürst du diese Wut? Und ich mag halt gerne auch arbeiten, nicht nur mit Worten, sondern, wie du auch schon festgestellt hast, mit Bildern oder auch mit so kleinen szenarischen Interventionen. Also wenn jetzt zum Beispiel dann die Person sagen würde, oh, diese Wut, die sitzt so in meinem Bauch, ich spüre die so in meinem Bauch. So, dann würde ich versuchen, eben genau das anzusprechen. So, okay, wenn dann versuch mal, dich genau dahin zu konzentrieren. Kannst du die gerade spüren? Ist die gerade anwesend? Hast du einen Zugang dazu? Was würde dir dieses Gefühl in deinem Bauch jetzt sagen, wenn es sprechen könnte? Und also auch eben wieder aus diesem Denken rauszukommen und Gefühlen und Körperprozessen auch mehr Raum zu geben. Oder auch zu sagen, ja, man kann eine Wut auch mal sich als Person, als Figur vorstellen und kann die vielleicht auch einladen und einen weiteren Stuhl hinzufügen und die Wut mal da draufsetzen und dann die Wut auch wirklich mal einladen. Denn ja, wie gesagt, oft ist die ja eher so ein bisschen verdammt und darf gar nicht sein. Und sie da mal frei sprechen zu lassen und ihr den Raum zu geben und sie anzuhören. Und dann zu überlegen, okay, was braucht denn diese Wut eigentlich? Was sagt sie uns denn da? Und wie könnte man das befriedigen, ohne jetzt den Dritten Weltkrieg auszurufen? Genau. Das wären so Ideen.
Ja. Ja, und sonst kommt es natürlich immer auf den speziellen Fall drauf an, aber ich glaube, da hast du gerade schon auch einen kleinen Rausch davon oder einen Eindruck gegeben, was man machen könnte. Gerade dieses Ergründen des Problems, gar nicht um im Problem zu baden, sondern vielleicht die Strukturen und das dahinterliegende Muster zu erkennen. Das ist ja das Wertvolle an der Problemerkundung, ne?
Genau.
So würde ich das auch immer sehen, um dann halt zu gucken, okay, und wie kann man das vielleicht dann auch auflösen, sodass das Muster ein bisschen unterbrochen wird oder in eine andere Richtung halt gelenkt werden kann. Ja.
Genau, also das ist etwas, was ich sehr gerne mag, ne? Dieses, okay, es gibt so ein Thema, das wird erstmal beschrieben und dann aber eben davon ausgehend zu gucken, was steckt eigentlich noch dahinter und vielleicht auch ein bisschen tiefer zu gehen. Und das sind eben oftmals auch gar nicht Dinge, die so auf der Oberfläche klar sind und wo die Klienten, die Klientinnen das am Anfang genau so benennen könnten, sondern das ist ein, ja, wie so eine Zwiebel, die man schält und so die unterschiedlichen Schichten erstmal freilegt, damit eben auch, ja, für die Person selber dann klar wird, okay, das liegt irgendwie dahinter. Das ist das, was mich hier bewegt, was mich auf die Palme bringt. Das ist das Muster, was hier immer wieder anspringt. Ah, das kommt vielleicht da und daher oder vielleicht auch nicht, muss man auch nicht immer klären. Aber so ein Eigenverständnis zu entwickeln, um sich selber so ein bisschen ja auf die Spur zu kommen und dann eben mit diesen neuen Hinweisen zu sagen, okay, gut, aber wenn das nächste Mal die Situation auftritt, dann werde ich es halt eben jetzt anders machen, weil dieser Lösungsversuch führt halt eben leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Und wenn ich eben ja da und dahin möchte, dann probiere ich das mit dem Wissen, das ich jetzt erlangt habe, auf eine andere Art und Weise.
Ja, und ich glaube, ganz viel geht halt über auch die Akzeptanz dessen, was halt da ist. Also das, was du auch eben gesagt hast, ne, überhaupt diese Emotionen zu akzeptieren und zu tolerieren und dann halt erst zu schauen, gut, also vielleicht ist es auch einfach okay, dass die da ist. Vielleicht muss sie auch gar nicht permanent verabschiedet werden. Und manchmal darf sie eben da sein und manchmal möchte man sie vielleicht leiser stellen. Also ich habe immer da das Bild des Lautstärkereglers, um dann halt aber vielleicht ein bisschen Tools zu bekommen, im mentalen oder kognitiven Sinne diesen Lautstärkeregler eben bedienen zu können. Und das eben, indem man sich selbst ein bisschen mehr versteht und so eine Klarheit über seine innere Welt erlangt. Und ich finde, da sind wir fast schon so in so einem halb psychologischen Bereich. Ich verbinde gerne mal systemisches Coaching und systemische Beratung mit halber Strecke auf dem Weg irgendwann in Richtung Psychotherapie, ohne dass wir in therapeutische Kontexte gehen. Aber dennoch, da ist ja ein Funke davon so ein bisschen da. Was ich ganz spannend bei deinen Ausführungen fand, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, deine Auslegung, was systemisches Coaching eigentlich bedeutet, beziehungsweise wer ein systemisches Coaching in Anspruch nehmen könnte. Zumindest habe ich nicht herausgehört, dass du eine Unterscheidung zwischen arbeitsweltlichen und persönlichen Themen machst, sondern quasi jeder und jede vielleicht auch mit ihrem Anliegen zu dir kommen könnte. Und ich kenne es tatsächlich von einigen Berufs- und Fachverbänden so, dass man dort gerne eine Unterscheidung macht. Systemisches Coaching sind immer arbeitsweltliche Themen, systemische Beratung sind eher Familien- oder Paarthemen, so in dieser Richtung. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was so dein Verständnis von systemischem Coaching ist und wen du gerne mit deiner Arbeit unterstützt. Also wäre es bei dir richtig an der Stelle? Wie verstehst du das?
Ja, ich finde diese Trennung zwischen beruflichen Themen und privaten Anliegen Themen, die eben das Privatleben betreffen, finde ich persönlich ein bisschen künstlich, denn am Ende sind wir Menschen mit unseren Anliegen, Themen, Mustern, Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Und das, was uns im Privaten beschäftigt und vielleicht auch manchmal Steine in den Weg legt, tut es ebenso auch dann in beruflichen Kontexten. Manchmal natürlich mit einer gewissen anderen Ausprägung, weil wir natürlich unser Verhalten situationsangepasst auch verändern. Aber ja, wenn ich wenig empathisch bin, dann habe ich ein Thema mit meinem Ehepartner, Ehepartnerin und gleichzeitig aber auch mit meinen Teammitgliedern. Deswegen, ich finde diese Trennung ein bisschen künstlich. Und verstehe das primär eigentlich so, dass es eben das ist, wie sich das so geschichtlich entwickelt hat, dass Coaching eben auch vom Namen, vom Label her ursprünglich etwas war, was halt vor allen Dingen Führungskräfte bekommen haben und was eben im Arbeitskontext sich abgespielt hat. Und Beratung, Therapie, das ist eher das, was so, wo die Menschen mit ihren privaten Anliegen hingehen. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass von der methodischen Herangehensweise das eine das andere ausschließt, eher im Gegenteil. Also auch das ist ja auch wieder dieses systemische, ganzheitliche Denken, die Umgebung und das Setting mitzudenken und ja eben auch zu schauen, was, wenn ich mit einer Person arbeite, was hat das für Auswirkungen auf die Menschen, mit denen die Person viel Zeit verbringt. Und genau, deswegen Familie oder Beruf oder auch Freundeskreis ist für mich an der Stelle alles passend. Dann hattest du noch gefragt, mit welchen Themen kommen Menschen zu mir? Ich habe natürlich einen Bereich, wo ich sage, da habe ich ein gewisses Fachwissen und eine Expertise, was jetzt nicht mit Tipps geben zu verwechseln ist, aber wo ich mich einfach sehr gut auskenne und auch ja mitdenken kann. Und das sind zum einen, ist das eben der Bereich mentale Gesundheit. Das ist eben auch das, wo ich originär qua Ausbildung Psychologie herkomme. Also diese Themen wie Stressbewältigung, Resilienzförderung und auch Selbstführung. Also eben zu gucken, ja, was brauche ich? Was tut mir gut? Wie sorge ich gut für mich? Wie kann ich meinen eigenen Weg so gestalten? Und als zweiter Themenbereich, was mich jetzt eben auch aufgrund meiner persönlichen Situation, meiner privaten Situation nochmal sehr interessiert, ist eben das Thema Kultur und kulturelle Prägung. Und ja, was macht es mit mir, wenn ich aus meiner eigenen Kultur weggehe, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, und mich irgendwo anders zurechtfinde, wo sehr andere Standards herrschen? Und was macht es mit mir und meiner auch mentalen, psychischen Gesundheit? Da gibt es ja auch sehr enge Verbindungen. Ja, wenn ich also vorher sehr genau wusste, wie der Hase läuft und wie es so tickt, und habe mich als eine sehr kompetente Person wahrgenommen und befinde mich auf einmal dann in einem Kontext, wo alles neu ist und wo ich viele Misserfolge habe, viele Missverständnisse erlebe, macht es auch sehr stark was mit meiner Selbstwirksamkeit. Also da gibt es einfach viele Überschneidungen auch zwischen diesem Thema mentale Gesundheit und kulturelle Prägung, kulturelle Zusammenarbeit. Und was ich eben auch spannend finde, ist, wie verändert Kultur oder wie verändern sich Dynamiken im Team, in der Arbeitswelt, in Organisationen, in Unternehmen, wenn Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen und ja, sich neu orientieren, was ist denn jetzt für uns die richtige, gute Art und Weise, unsere Arbeit hier wirklich auch zu schaffen. Und das ist natürlich eben auch eine Situation, die wir so ein bisschen im Zuge des Thema Fachkräftemangels erleben. Also wenn ich als Unternehmen sage, ich krieg die Arbeit hier nicht mehr geschafft, ich muss jetzt auf Fachkräfte aus welchen Ländern auch immer zurückgreifen. Und was passiert dann eigentlich? Werden die dann alle deutsch? Und machen wir dann alle unsere ganz klassischen deutschen Verhaltensweisen und Regeln und Normen weiter? Oder gibt es nicht auch ein Stück weit eine Notwendigkeit? Notwendigkeit im Sinne von, damit auch die Arbeit wirklich gut erledigt werden kann und damit alle Beteiligten auch auf eine gesunde Art und Weise arbeiten können und nicht zu viel Stress erleben, kein Burnout erfahren und so weiter. Also dann nochmal hinzugucken und zu schauen, ja, welche Veränderungen müssen wir vielleicht jetzt vornehmen, um unsere Arbeit dann mit der gewohnten Qualität fortführen zu können. Und ja, das ist etwas, was ich gerne begleiten möchte mit eben, ja, dann sind wir weniger oder auch vielleicht im Einzelfall beim Thema Coaching, aber eher eben im Bereich Teamentwicklung, Change Management, Organisationsentwicklung. Das sind so die Themen, mit denen man mich gerne ansprechen kann.
Ja, ich finde gerade auch, wenn wir quasi offen für ganz viele Themen sind und du jetzt beschrieben hast, ne, du hast so einen kleinen Strauß, wo du sehr gerne auch nach außen strahlen magst mit hier, sprich mich dazu an. Oftmals sprechen wir ja in diesen Kontexten auch die gleiche Sprache. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich an Hochschulen unterwegs bin. Ich habe mal an Hochschulen gearbeitet und ich werde immer noch ganz gerne angefragt für Coachings oder auch Teamgeschichten und so. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass ich ja die Sprache noch spreche. Also man muss es mir nicht weiter erklären, worum es da geht. Und ich finde, dann hat man schon eine gewisse Anschlussfähigkeit an die Person in diesem Kontext und nutzt aber dann dennoch das Metaebenen-Know-how aus dem Systemischen und kann sich dann da halt auch mit der systemischen Haltung ganz gut einfinden. Vielleicht ist es auch das, was es dann manchmal für uns entweder einfach macht oder es unterstützt, zu sagen, ne, ich habe halt so bestimmte Teilbereiche, wo ich mich besonders wohlfühle, vielleicht auch die Wirksamkeit. Ich finde, Wirksamkeit ist beim systemischen Arbeiten auch immer ein großer Punkt. Also ja. Wo fühle ich mich besonders wirksam? Wo denke ich, dass mein Handeln einen Sinn hat? Und gerade so wie du das beschrieben hast, auch mit der Interkulturalität, ich meine, du lebst selbst in Tunesien und in Marburg, da hast du ja auch ganz viele Anknüpfungspunkte und wahrscheinlich auch sehr viel Verständnis und sprichst vermutlich auch in gewisser Weise, im übertragenen Sinne, die Sprache dieser Themenwelten dann, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, was auch dazu führt, dass ich, ohne das jemals geplant zu haben, in drei Sprachen unterwegs bin, ne? Also ich arbeite auf Deutsch, ich arbeite auf Französisch, sogar ungefähr in gleichen Teilen momentan und auch auf Englisch. Ein Leben zwischen den Welten und ein Arbeiten zwischen den Welten und dann auch ein Arbeiten in verschiedenen Sprachwelten. Ne? Das ist auch etwas, was sich so durch meine beruflich private Situation ergeben hat, dass ich zwar auf Deutsch arbeite, aber in fast gleichen Teilen auch auf Französisch und gelegentlich auch auf Englisch. Und
sogar das, ne? Also nicht nur das, was ich jetzt im übertragenen Sinne meinte, sondern du warst jetzt mal ganz pragmatisch und hast das gerade noch hinzugefügt. Natürlich, also das ist sicher auch ein Punkt, gerade wenn du in einem fremden Land bist und nicht nur als jetzt Deutsche dort halt agierst, sondern eben auch dich einfügst, dann hast du ja auch vielleicht die Möglichkeit, da halt auch konkret deine Arbeit anzuwenden, weil das stelle ich mir tatsächlich auch sehr interessant vor. Ich weiß jetzt nicht, wie Tunesien so aufgestellt ist und ob so systemische Beratung, systemisches Coaching da schon ein Standard ist oder ob du quasi viel Erklärung brauchst, bis jemand dich tatsächlich da anspricht. Und da hilft natürlich schon vielleicht eine Ähnlichkeit halt auch, also eine Ähnlichkeit oder eine Nähe durch halt Sprache und Beziehung. Wie ist das da so? Also wirst du da überhaupt angesprochen oder sind deine Klienten, Klientinnen, Kunden, Kundinnen eher aus dem Marburger Kreis und noch aus Deutschland? Arbeitest du viel online? Wie ist das so?
Ziemlich viel
Rausch an Fragen, ne? Sorry.
Ja. Nicht sehr systemisch gecoacht an der Stelle. Nein, alles gut.
Nö.
War auch nie der Anspruch. Ich arbeite viel online, klar. Ich arbeite aber auch viel hier vor Ort. Also in Tunesien dann. Oder halt eben dann in Deutschland sein. Und Coaching ist tatsächlich ein Begriff, aber ja, quasi so ähnlich wie in Deutschland, also kein geschützter Begriff. Und es ist ein Trend, könnte man durchaus schon so sagen, weil es einen großen Bedarf auch gibt. Also ja, die Situation ist vielleicht, man könnte fast sagen, ähnlich wie in Deutschland, aber natürlich auch noch ein bisschen dramatischer. Also viel Unsicherheit, politische Instabilität, Inflation. Das kennen wir mittlerweile in Deutschland alles auch, aber ja, nochmal auf einem anderen Level. Und das führt natürlich schon dazu, dass eben psychische Erkrankungen zunehmen und ja, Menschen sich mit Fragen hilfesuchend an die verschiedenen Adressen wenden. Und da in dem Zuge ist eben Coaching auch sehr groß geworden, aber eben jetzt nicht unter dem Label systemisches Coaching. Von daher ist schon die Erwartungshaltung meistens eher in Richtung, ich gehe doch dahin und erzähle etwas und dann bekomme ich einen guten Rat und werde so ein bisschen an die Hand genommen und dann machen wir das gemeinsam. Und da ist dann eben meine Aufgabe, ja, weniger groß theoretisch systemisches Arbeiten zu erklären. Also da bin ich dann auch eher pragmatisch und erkläre, was ist meine Vorstellung, wie gehe ich da vor, was können Sie davon erwarten, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten. Wie gesagt, ohne da jetzt groß die Lehrbücher aufzuschlagen und die Theorien zu droppen. Und das wird meistens erstmal sehr interessiert und wohlwollend aufgenommen und dann irgendwann im Prozess kommt man doch wieder an den Punkt, ja, was sagst du denn jetzt dazu? Jetzt habe ich dir das erzählt, was meinst du denn jetzt? Und da dann wieder zu sagen, warum ist es denn jetzt wichtig, dass ich da etwas zu sage? Was wäre denn der Vorteil, wenn ich jetzt eben sage, was meine Lösung wäre? Und sie eigentlich dann wieder dahin zurückzuführen, zu gucken, okay, was könnten denn aus ihrer Sicht entsprechende Ansätze sein?
Ja, danke. Und ist es so, dass du oft auch online arbeitest, damit du auch hier vielleicht auch die Nähe zu Marburg oder Deutschland oder so erhältst? Oder wie ist das bei dir so aufgeteilt zwischen Präsenzgeschichten und Online-Angebot oder Online-Nutzung deines Angebots?
Ja, momentan ist es zeitlich so, dass ich mich noch mehr in Tunesien bewege. Das heißt, wenn ich dann mit Kunden aus Deutschland arbeite, dann ist es oft online. Das wird sich aber jetzt verschieben, dadurch, dass wir eben auch wieder unser eigenes Nest haben und ich einfach wieder auch unkompliziert nach Deutschland kommen und reisen und auch dann wieder mehr auch wirklich leben kann. Genau, das war, glaube ich, die Antwort auf die Frage.
Ja, es muss ja nicht immer gleich ein Roman sein. Ja, genau. Ja, danke dafür. Was mich da natürlich im Moment auch immer interessiert, wie sich quasi unsere Welt im Bereich Beratung, Coaching, Therapie weiterentwickelt. Vor allem, jetzt habe ich ja gerade schon diese Frage nach, wie ist es aufgeteilt zwischen Online und Präsenz gestellt. Vielleicht auch noch im Anschluss eine, die in Richtung technologischer Weiterentwicklung geht. Siehst du dieses große Themenfeld der künstlichen Intelligenz in irgendeiner Form als, Achtung, provozierende Frage, Bedrohung deines beruflichen Profils an oder hast du da einen anderen Blick drauf?
Es wird sich sicher auch noch einiges ändern dadurch. Also momentan erlebe ich es eher mal als Erleichterung, ne? Also keine Ahnung, ChatGPT beim Redigieren von Texten, beim Dinge zusammenfassen oder auch die Angst vorm leeren Blatt nehmen, einfach mal ein paar Ideen generieren zu einem Thema. Und dann kann ich schauen, wie ich damit weiterverfahren will. Das finde ich momentan erstmal als Erleichterung. Ich denke schon, dass es auch zunehmend wird, Dinge noch weiter zu standardisieren und technologisieren. Also ich habe jetzt gerade kürzlich zum Beispiel gesehen, dass der Paartherapeut Erik Hegemann heißt der, glaube ich, aus Hamburg, ne? Ja, der kommt aus Hamburg.
Dass der, ja, mir wurde ja auch schon weiter empfohlen, ja. Mhm.
Ja, genau. Und der hat so einen Chatbot entwickelt, ne? Also der hat ja einfach super viele Bücher geschrieben und Videos aufgenommen und ist ja auch immer wieder in der ARD mit der Paartherapie zu sehen. Und all das hat er quasi genommen und hat es eben mit künstlicher Intelligenz zusammen und auswerten lassen, sodass man jetzt als Klient quasi diesen Chatbot füttern kann mit seinem Thema, mit seinem Anliegen. Und dieser Chatbot, der eben mit diesem ganzen Hintergrundwissen und der Persönlichkeit sozusagen von dem Erik Hegemann gefüttert ist, antwortet dann sozusagen an seiner Stadt. Und finde ich erstmal irgendwie spannend. Ich glaube nicht, dass es ihn oder auch uns andere Berater, Coaches, Therapeuten auf Dauer komplett ersetzen wird. Aber ja, zumindest zu sagen, so für einfachere Fragestellungen, für eine Annäherung an dieses Themenfeld, an diese Art der Hilfestellung, erstmal niedrigschwellig so etwas zu konzipieren und anzubieten. Und dann, ja, wird sich vielleicht eben ergeben, ich kann damit mir gewisse Anregungen holen, wie ich jetzt im Falle der Paartherapie anders kommuniziere mit meinem Partner. Aber wenn wir dann irgendwie wirklich bei unseren dahinterliegenden Mustern angekommen sind, dann brauchen wir doch noch jemanden mal, der in live und in Farbe vor uns sitzt oder digital eben mit uns arbeitet, aber eben in echt und nicht mit KI. Und da denke ich, das werden wir nie komplett ersetzen können. Auch so diese zwischenmenschliche Beziehung, also sei es Therapie oder Coaching, da gibt es ja auch immer wieder die Forschung der Wirkfaktoren, was ist es wirklich, was ist das, was es wirksam macht, und da ist ein großer Anteil eben die Beziehung zwischen dem Ratsuchenden und Coach, Therapeut, Berater, wie auch immer. Und das kann keine KI ersetzen.
Das sehe ich ähnlich. Und ich finde es aber ganz schön, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, vor allem an dem konkreten Beispiel, dass es vielleicht ein zusätzliches Angebot sein könnte, wie man vielleicht auch niedrigschwellige Unterstützung bieten kann. Und dennoch braucht es an anderer Stelle vielleicht dann den persönlichen Kontakt, ganz egal, ob es dann online oder in Präsenz ist. Und ich glaube, wenn wir so in Richtung Zukunft blicken, dann sind wir ja Teil der Zukunft und können das auch mitgestalten und müssen uns dem vielleicht auch nicht verwehren, sondern können gesund skeptisch da drauf blicken und dann überlegen, was ist der Wert unserer Arbeit und wie können wir den weiter halt auch aufrechterhalten. Ne? Das geht ja immer um den Klienten, die Klientin und wie kann das eben möglich werden, dass wir da wirksam werden und unsere Unterstützung eben anbieten können. Liebe Lena, wir müssen langsam zu Ende kommen. Ich freue mich, dass wir unsere technischen Turbulenzen übrigens ganz gut in den letzten Stunden überstanden haben. Das ist so ein kleines Behind-the-Scenes gerade für unsere Zuhörenden gewesen. Das nur dazu. Im Moment läuft es. Deswegen eine letzte Frage noch an dich. Und dann gebe ich dir noch mal kurz Raum, um vielleicht noch etwas zu kommentieren. Und zwar ganz einfach, vielleicht kannst du es innerhalb von einer Minute beantworten. Was würde sich deiner Meinung nach verändern, würden alle Menschen systemisch agieren. Bitteschön.
Und dafür hast du jetzt eine Minute Zeit. Zeit läuft.
Ja, genau, bitteschön.
Ja, ich denke, was sich verändern würde, wäre, dass wir mehr Verständnis füreinander entwickeln würden, dass wir mehr mit Empathie im Miteinander unterwegs wären und eben weniger dieses, das ist richtig, das ist falsch, du bist richtig, du bist falsch. Mit dieser Herangehensweise nicht hätten und damit weniger Konflikte, weniger gegeneinander, mehr auch auf Augenhöhe miteinander umzugehen und unterschiedliche Sichtweisen auch im Guten stehen lassen zu können, was auch eine Diversität dann im Denken und im Handeln auch mit sich bringen würde. Also auch so dieses, okay, du bist okay, ich bin okay, du machst es aber irgendwie ganz anders, das ist ja spannend, kann ich mir da vielleicht noch irgendwas von abgucken, können wir zusammen Dinge anders machen, können wir kreativ an neue Fragestellungen herangehen, können wir auch uns einfach besser vernetzen, also auch so dieses, jeder wurschtelt so vor sich selbst hin und eigentlich haben wir aber alle die ähnlichen Themen und Herausforderungen und sei es jetzt auf individueller Ebene oder auch auf staatlicher Ebene, also solche großen Themen wie die Klimawandel kriegt kein Nationalstaat alleine gelöst, sondern da sind wir darauf angewiesen, dass wir eben miteinander kooperieren und an einem Strang ziehen und wenn wir da systemisch denken und handeln und eben auch mit diesem Menschenbild, ich bin als Land okay, du bist als Land okay und wie können wir das jetzt gemeinsam angehen. Ich glaube, da würden wir zu besseren, schnelleren und überhaupt zu Lösungen kommen.
Ach, das wäre so wunderbar. Das klingt so einfach, oder? Also eigentlich wäre das total großartig. Ja. Und wir sind ja dran, zumindest im Kleinen oder in unseren Kontexten. Und das ist ja unter anderem auch die Motivation für diesen Podcast, mehr hinter die Kulissen unseres Arbeitens blicken zu lassen, Arbeitens und vor allem der systemischen Haltung, um vielleicht auch andere Menschen dazu zu infizieren, mit aufzuspringen auf diesen Hut. Somit stehen wir natürlich auch immer für Fragen unserer Zuhörenden zur Verfügung und freuen uns, wenn ihr noch etwas dazu wissen wollt oder etwas durch euren Kopf geht. Das ist nämlich häufig so bei Podcasts, dass man gar nicht so viele Kommentare bekommt. Wir sind immer sehr dankbar für Sternchen, für gute Bewertungen. Das ist die kurze Werbetrommel, die jetzt eingeblendet wird quasi. Und wenn ihr quasi mehr über Lena erfahren wollt, wir verlinken die Kontaktmöglichkeiten zu Lena auch in den Shownotes, aber auch zu unserem systemischen Netzwerk. Dann könnt ihr mal schauen, wer oder was da eigentlich dahinter steckt. Und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr das gerne auch an andere weiterreicht. Lena, du hast noch einen kurzen Moment, um vielleicht das auszusprechen, was bisher nicht ausgesprochen wurde. Es könnte ja sein, dass ich eine Frage nicht gestellt habe. Es kann auch sein, dass du etwas vielleicht nochmal nachschieben möchtest. Nutze den Moment. Was gibt's noch zu sagen?
Also was auch wieder sehr systemisch ist, ist, dass ich nur mich selber verändern kann und niemand anderen. Also Veränderung geht immer von mir aus. Wenn ich dafür sorge, dass ich Dinge anders mache, mit meinen Menschen, mit meinen Mitmenschen anders umgehe, so, dann ist das die Bewegung, die ich in diesem Geflecht anstupsen kann. In der Hoffnung, dass das eben auch einen Nachahmungseffekt hat. Also wenn ich mit meinen Mitmenschen so umgehe, wie ich eben auch selbst möchte, dass man mit mir umgeht, dann ja, hat es einen gewissen Nachahmungseffekt. Und ja, so kann ich auch Dinge im Kleinen bei mir anfangend nach und nach in Bewegung bringen. Mhm. Und ich habe gerade gestern noch gehört, dass es für so ein Tipping Point eigentlich nur ein Drittel, 25% der Menschen braucht, um etwas zu verändern. Also es braucht immer gar nicht so die Massen, um eine Veränderung herbeizuführen, um etwas zu verbessern, um Strukturen zu verändern. Aber ja, der Anfang ist bei mir und dann kann ich eben nach und nach Menschen anstoßen, mitziehen, in die gleiche Richtung gehen. Und wenn ich es schaffe, dadurch 25%, ein Drittel zu erreichen, dann kann schon was in Bewegung geraten.
Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Ende, gerade wenn wir uns unsere Welt und vielleicht auch gerade die deutsche Politik und so anschauen. Kurzer Kommentar auch in dieser Richtung. Somit herzlichen Dank dafür. Vor allem auch herzlichen Dank für deine Zeit und deine Resilienz bei der Aufnahme, bei der Podcast-Aufnahme. Ich freue mich, wenn wir uns an irgendeiner anderen Stelle bei uns im Netzwerk wiedersehen und sage Dankeschön an alle Zuhörenden. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und kommt gerne wieder. Wir sind mal gespannt, wer als nächstes auftritt. Oder hört euch gerne auch nochmal die Folge mit Julia an, unsere Folge 1. Liebe Lena, liebe Grüße nach Tunesien. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und sage Dankeschön und bis bald.
Danke auch an dich. Ciao.
Gerne. Bis dann. Tschüss.